Radikrada, Unverwundbar. Ein historischer Roman in drei Teilen von Alexander Meining. Erzählt vom Autor selbst. Kapitel 4: Hinterlassenschaften. Die beiden Morde wurden niemals aufgeklärt. Die Münchner Polizei war durch die parallel stattfindenden Ereignisse des Hitlerputsches zu beschäftigt, um rasch nach einem etwaigen Täter zu fanden. Somit blieb es bei einem Aktenvermerk. Tatort: Waisenhaus München. Tatzeit: 8. auf 9.11.1923. Zwei weibliche Leichen gefunden. Oberhuber, Pauline, Alter 14 Jahre, Sexualdelikt mit Todesfolge. Gruber, Ernestine, Alter 38 Jahre, vermuteter Totschlag. Täter in beiden Fällen unbekannt. Die Position des Waisenpflegers wurde nach den Morden erneut mit einem Ehepaar besetzt. Karl und Helene Meyer waren streng katholisch. Man überprüfte vor ihrer Einstellung ihre politische Gesinnung. Pater Glücks Beschwerdebrief über die Aktivitäten der verstorbenen Frau Gruber sowie die schrecklichen Bluttaten der Novembernacht führten zu dieser Maßnahme. Zudem kam mit Schwester Agnes als Erzieherin eine weitere Nonne an das Waisenhaus. Nach dem fehlgeschlagenen Putsch wurde das Leben in der Landeshauptstadt gemächlicher. Man pflegte wieder die im ländlichen Katholizismus verwurzelten Traditionen. Die gute alte Zeit war, was man wollte. Und regiert wurde man von der Bayerischen Volkspartei. Im Untergrund aber gärte es weiter. Die Ausweitung der Nationalisten erfolgte nun langsamer, aber dafür systematisch, mit anderen Mitteln. Die Nazis wollten jetzt die Macht auf legalem Wege und nicht durch Waffengewalt. Man ließ sich mit zunehmendem Erfolg in die verhassten Parlamente wählen. Keine kämpfenden SA-Truppen mehr, dafür imponierende Aufmärsche, Marschmusik und feurige Reden des Herrn Hitler, der sich jetzt als mein Führer ansprechen und mit Heil Hitler grüßen ließ. Die Kluft in der Gesellschaft wurde im Laufe der Jahre größer. Radikal gegen gemäßigt, arm gegen reich, engstirnig gegen aufgeklärt, völkisch gegen international. Bernhard und Ludwig, die beiden Findelkinder, waren zum Zeitpunkt der Morde zu jung, um sich an ihre Ersatzschwester Pauline konkret erinnern zu können. Es blieb nur ein vages Gefühl der Zuneigung zu einem geliebten Menschen. Sie blieben indes aber auch nach Paulines Tod wie mit einem unsichtbaren Band weiterhin verbunden. Sie schliefen nebeneinander im gleichen Schlafraum. Sie nahmen zusammen am gleichen Tisch ihre Mahlzeiten ein. So oft es ging, spielten sie miteinander. Und als die Schulzeit für die beiden in ihrem 7. Lebensjahr begann, teilten sie sich eine Schulbank. Trotz dieser engen Verbundenheit entwickelten sie sich jedoch durchaus gegensätzlich. Während Ludwig in die Länge schoss und schlank und athletisch war, blieb Bernhard klein und dicklich. Während Ludwig schon vor der Einschulung lesen und sogar etwas schreiben konnte, war Bernhard erst in der 2. Klasse fähig, seinen Namen zu schreiben. Während Ludwig beim Aufstehen morgens der Erste und beim Schlafengehen abends der Letzte war das morgendliche Wecken für Bernhard eine Qual. Es war ihm zudem unmöglich, den Tag ohne ein Nickerchen bei jeder sich bietenden Gelegenheit zu überstehen. Alle Waisenheimbewohner, der Pater Glück, die Nonnen, das Ehepaar Meier und die anderen Kinder machten sich oft lustig über dieses ungleiche Paar. Vor allem Ludwig wurde oft damit konfrontiert, was er denn mit dem naiven und zurückgebliebenen Bernhard überhaupt zu schaffen habe. »Wir sind beides Waisenkinder und der Bernhard ist mein Bruder«, sagte Ludwig bei dieser Gelegenheit. Einen Bruder sucht man sich nicht aus. Man hat ihn und das ein ganzes Leben lang. Freundschaften unter den anderen Kindern wechselten oft. Innerhalb von wenigen Wochen wurden aus besten Freunden die schlimmsten Feinde. Die Bande zwischen Ludwig und Bernhard war andauernd. Ludwig gab Bernhard Schutz und Zuneigung. Bernhard gab Ludwig Verantwortungsbewusstsein und das Gefühl, etwas Gutes zu tun. Somit durchlebten sie ihre Kindheit in einer perfekten Symbiose. Die ersten Jahre in der Schule des Waisenheims waren eine Tortur für die beiden Freunde. Bernhard war hoffnungslos überfordert und konnte sich nichts merken. Ludwig fühlte sich maßlos unterfordert, rutschte ruhelos auf der Bank herum und wartete begierig auf jeden neuen Lernstoff. Pater Glück, der nun schon seit mehr als 20 Jahren für das pädagogische und geistige Seelenheil aller Waisen sorgte, erkannte rasch Ludwigs überdurchschnittliche Intelligenz. Er setzte sich daher ein, dass dieser an einer Aufnahmeprüfung für den Besuch einer höheren Lehranstalt teilnahm. Die Prüfung fand in den Fächern Religion, Deutsch und Rechnen statt. Ludwig bestand die Prüfung mühelos. Vielmehr erzielte er solch überragende Ergebnisse, dass sogar das übliche Schulgeld für ihn als mittelloses Waisenkind wegfiel. Ab dem Oktober 1929 besuchte Ludwig daher als einer von 322 Knaben verteilt auf 9 Jahrgangsklassen das Ludwigsgymnasium in der Münchner Innenstadt. Bernhard blieb weiter in der Volkshauptschule des Waisenhauses unter der Obhut von Pater Glück. Außenseiter blieben sie beide. Im Heim wurde Bernhard aufgrund seines Aussehens und seiner Naivität über die Jahre hinweg gehänselt. Aber auch Ludwig hatte es im Gymnasium nicht leicht. Er war anders als die anderen Knaben, mittellos und elternlos von unklarer Herkunft. Da er klüger war, hatte er immer die besten Noten zum Neid der Klassenkameraden. Trotz der nun getrennten Schulwege verbrachten die beiden Freunde daher weiter so viel gemeinsame Zeit wie möglich. An den Abenden oder an Sonntagen, wenn Zeit war, erzählte Ludwig Bernhard oft, was er Neues gelernt hatte. Bernhard verstand davon nichts. Warum man überhaupt Lateinisch, Altgriechisch oder Mathematik in einer Schule lernte, war ihm unklar. Waren das doch alles Dinge, die man nie im Leben brauchte? Biologie hingegen interessierte ihn. Und obgleich er auch hier das meiste der Erzählungen Ludwigs nicht verstand, war er bei diesen Themen ein aufmerksamer Zuhörer und schlief nicht gleich ein. Bernhard mochte Tiere und Pflanzen. Und von allen Arbeiten, die er wie die anderen Kinder auch zu erledigen hatte, war ihm die Pflege des Gartens oder des Hühnerstalls am liebsten. Vor allem während der Ferien hatten alle Heimkinder ein detailliertes Arbeitsprogramm zu erfüllen. Im Winter wurde vorwiegend im Haus gearbeitet. Die Knaben erledigten meistens Maler- und Schreinerarbeiten. Die Mädchen mussten säckeweise schmutzige Wäsche waschen und bügeln. In den Sommerferien wurde vor allem im Garten gearbeitet. Kirschen, Zwetschgen und Äpfel wurden von den Buben geerntet und von den Mädchen für die kalte Jahreszeit eingekocht. Die Gemüse- und Kräuterbeete im hauseigenen Garten wurden gepflegt. Einige der älteren Kinder vermittelte man als Erntehelfer an Bauern außerhalb der Stadt. Somit kam durch harte Kinderarbeit etwas zusätzliches Geld in die Kassen der Heimleitung, welches für besondere Ereignisse genutzt werden konnte. Eines dieser besonderen Ereignisse war der Besuch der Auer Duld auf dem nahen Maria-Hilfsplatz als Belohnung für brave und fleißige Kinder. Die Duld war eine Mischung aus Volksfest und Markt. Es gab Süßigkeiten und Fahrgeschäfte für die Kinder, Geschirr und Haushaltswaren für die Frauen und Werkzeuge sowie reichlich Bier im Ausschank für die Männer. Beim Besuch der Duld im Spätsommer 1932 war neben 18 weiteren Kindern begleitet von 2 Nonnen und Frau Meier auch die beiden inzwischen 13-jährigen Bernhard und Ludwig mit dabei. Bernhard wurde für die Pflege des Gemüsebeets und der hervorragenden Versorgung mit Eiern aus dem Hühnerstall belohnt. Ludwig verdiente sich den Ausflug aufgrund seiner überdurchschnittlich guten Zensuren am Gymnasium. Alle Kinder schön zusammenbleiben, sagte Schwester Agnes, nachdem sie bei strahlendem Sonnenschein auf dem Platz angekommen waren. Wer dennoch verloren wird, wartet am Eingang zur Kirche. Habt ihr das verstanden? Die Kinder nickten still und schauten mit offenen Mündern über die engen Standgassen. Die Geräusche, Marktgeschrei, Gekreische aus den Fahrgeschäften, das Klirren der Maßkrüge aus der Schenke und die Gerüche, gegrillte Würstel, gebrannte Mandeln, Tabakrauch und Bierdunst waren ihnen fremd. Jedes Kind kriegt eine Zuckerstange und wer sich anständig benimmt, darf einmal Karussell fahren, sagte Agnes. Die Zuckerstange gibt es gleich. Aloysia kauft gerade welche. Karussell fahren erst, wenn Frau Meier und ich die Einkäufe erledigt haben. Und, Kinder, nichts anfassen, was euch nicht gehört. In diesem Moment kam Schwester Aloysia mit den 20 Zuckerstangen. Mit lautem Gejohle wurde sie von den Kindern umlagert. Paul, ein ziemlicher Rabauke, der seine überschüssige Energie durch Feldarbeit ausgeglichen hatte und daher ebenfalls den Ausflug als Belohnung bekam, drängte sich an den beiden Kindern vorbei und schubste Bernhard grob. »Nicht schubsen«, sagte Bernhard und schob seinerseits Paul zur Seite. »Hau bloß ab, du Dummkopf«, entgegnete Paul, als Schwester Agnes dazwischen ging. »Was habe ich gesagt?«, rief sie. »Anständig benehmen, sonst fällt das Karussellfahren aus.« Paul und Bernhard beruhigten sich und holten sich artig mit den anderen Kindern ihre Zuckerstange ab, welche sie genüsslich lutschten. Um besser durch die engen Gassen ziehen zu können, teilte sich die Gruppe anschließend auf. Frau Meier ging über den Geschirrmarkt mit 5 Kindern. Schwester Agnes schlenderte über den Werkzeugmarkt mit 6 weiteren Kindern. Der Rest, darunter Bernhard und Ludwig, fingen ihre Tour mit Aloysia bei den Spielzeugständen an. Einige der Kinder kannten schon die Duld. Dennoch war es jedes Mal wieder ein Ereignis, das bunte Treiben aus der Nähe zu bestaunen. Händler vor Türmen aus Töpfen und Geschirr, die Messer, Kücheninstrumente, aber auch allerlei Spielzeug, gemalte Bilder als Wohnungsschmuck und reichlich Kitsch. Die Gruppe um Schwester Aloysia bummelte gerade zwischen den Haushaltswaren, als Paul erneut anfing, sich vorzudrängeln. Er sah einen Spielzeugstand am Ende der Verkaufsgasse, wo er unbedingt als Erster sein musste. »Lasst mich durch«, rief er und schob sich nach vorne. »Pass auf«, entgegnete Ludwig. »Hier sind auch andere Menschen außer dir unterwegs.« Paul hörte nicht. Er knuffte Ludwig mit seinem Ellenbogen und schob sich grob mit der Schulter an Bernhard vorbei. »Nicht schieben, du Blödmann«, sagte Bernhard und stoß seinerseits den eilenden Paul von sich weg. Dieser Schubser reichte aus. Paul konnte sich nicht mehr auf den Beinen halten und flog mit voller Wucht in einen Tellerstapel an einen der Stände. Den Lärm zerberstender Teller folgte ein lauter Schmerzensschrei von Paul. »Au, spinnst du!« schrie er in Richtung Bernhard. Der Standinhaber eilte vor und zog Paul an seinem linken Ohrläppchen in die Höhe. »Das zahlst mir«, schrie der Mann dem inzwischen den weinenden Paul an. »Auf Heller und Pfennig wird das erstattet, Bürscherl!« Schwester Aloysia kam rasch herbei und stellte den immer noch im festen Griff des Standinhabers befindlichen Paul zur Rede. »Was ist dir passiert, Paul? Was hast du denn angestellt?« »Nix«, entgegnete er. »Nix, Schwester Aloysia. Ich wollte nur schneller gehen und den Ludwig und den Bernhard überholen. Da haben die mit aller Kraft in den Stand geschubst. Ich kann da wirklich nichts dafür.« »Bernhard, Ludwig und Paul«, rief Aloysia in deren Richtung. »Das wird ein Nachspiel haben. Und eins kann ich euch jetzt schon sagen. Karussellfahren ist gestrichen.« Sie wandte sich von ihnen ab und sprach mit dem Standinhaber. »Es tut mir schrecklich leid. Glauben Sie mir, die Buben werden bestraft.« »Ja, und wer zahlt mir jetzt die kaputten Teller?«, fragte der Mann. »Es sind arme Waisenkinder, die haben kein Geld«, sagte Aloysia. »Schwester, was glauben Sie denn? Ich kann den Schaden doch nicht einfach so wegstecken. Das sind mindestens 10 Teller kaputt.« Sie kramte in ihrer Geldbörse und zog 2 Scheine heraus. »Reicht das?«, fragte sie. Der Mann musterte die Scheine, kratzte sich am Bart und sagte, »Naja, von mir aus, weil es arme Waisenkinder sind. Ausnahmsweise, Schwester, besser als nichts.« Er steckte die Scheine ein und fing an, die größeren Scherben vom Boden aufzuheben. Währenddessen griff Schwester Aloysia Paul und Bernhard in ihrem Nacken und schob sie vor sich her. Ludwig trottete mit. »So, und wir gehen jetzt zurück. Ich denke mir eine Strafe aus, und wenn noch einmal einer aufmuckt, wird das Strafmaß verdoppelt.« »Aber Schwester Aloysia«, fing Paul wieder an. »Paul«, sagte sie streng, »kein Wort will ich mehr hören.« Wieder zu Hause wurden die Strafen verkündigt. Paul musste für eine Woche täglich die Knabentoiletten und den Waschraum putzen. Bernhard und Ludwig hatten zur Aufgabe, über die nächsten 7 Tage den Speicher auszuräumen und die Dachbalken mit Teer zu bepinseln. Die Arbeiten unter dem Dach tagsüber, mitten im Sommer, war eine Hitzetortur. Aber wenigstens blieben sie zu zweit. Am ersten Tag ihrer Strafarbeit wies sie Herr Meier an, was zu erledigen sei. Zunächst alle Spinnweben entfernen und den Viecherdreck entsorgen. Dann alle alten Akten und Unterlagen und Sonstiges rausschaffen. Vorher wischt ihr überall den Staub weg. Wenn der Speicher leer ist, werden die Balken geteert und anschließend wird alles, was noch nützlich oder wichtig ist, wieder sauber eingeräumt. Verstanden? Jawohl, Herr Meier, verstanden, erwiderten sie mürrisch. Herr Meier konnte sich ein Lächeln nicht verkneifen und ließ sie wieder allein. Also fingen sie an, sich an die Arbeit zu machen. Die Luft war stickig und es war heiß so direkt unter dem Dach. Der Speicher war riesig und schien im Laufe der Jahre nach Eröffnung des Hauses nie geputzt worden zu sein. Tausende von Spinnweben hingen von den Balken herunter. Eine dicke Staubschicht bedeckte den Boden. In den Ecken fand man Vogelfedern und jede Menge Tierkot. Sie holten sich Besen, Schaufeln und Eimer, um den gröbsten Schmutz zu entsorgen. Bis zum späten Nachmittag waren sie hiermit fertig. Anschließend klopften sie den Dreck aus ihren Kleidern, wuschen sich gründlich und kamen hungrig rechtzeitig zum Abendessen. Am nächsten Tag ging es weiter. Es standen etwa 10 Truhen im Raum verteilt herum. An einigen Enden waren Regale aufgereiht, gefüllt mit verstaubten Akten, alten Kleidern und Schuhen sowie kaputtem und verschlissenem Spielzeug. Ein großer Wandschrank stand verschlossen in einer Ecke nahe der Treppe. Sie wischten den Staub von den Kisten, lagerten den Inhalt der Regale in Pappkisten und sortierten alles, was nicht mehr funktionsfähig erschien, aus. Die Arbeit war öde, aber die beiden Freunde vertrieben sich die Stunden mit Plaudern. Bernhard, fragte Ludwig nach einiger Zeit, kannst du bitte runtergehen und Herrn oder Frau Meier holen? Wir müssen wissen, was wir von den alten Sachen wegschmeißen dürfen und was wieder aufgeräumt werden soll. Bernhard nickte kurz und machte sich auf den Weg. Ach, und Bernhard, rief Ludwig ihm hinterher, sag ihnen bitte auch, dass hier viele alte Schränke und Truhen verschlossen sind. Wir brauchen die Schlüssel, um sie aufzusperren und ebenfalls auszuräumen. Nach einer Weile kam Bernhard mit einem sichtlich gestressten Herrn Meier zurück. Schmeißt alles weg, was nichts mehr taugt. Ihr schafft das schon, sagte Herr Meier. Die Akten bleiben hier. Vorher aber bitte alle Aktendeckel abwischen. Ebenso alle Regale, Schränken und Truhen außen und innen gründlich wischen. Ach ja, hier sind die Schlüssel zum Aufsperren. Das sind alle, die ich gefunden habe. Er gab Ludwig einen Schlüsselring mit etwa 20 unterschiedlich großen Schlüsseln. Am Ring hing ein vergilbter Zettel mit der Aufschrift Speicher. Wenn noch was sein sollte, dann ruft meine Frau. Ich habe euch keine Zeit, sagte er und ging die Treppe hinunter. Die beiden machten sich nach einer kurzen Pause wieder ans Werk. Unzählige Aktendeckel wurden abgewischt und sortiert in die Pappkisten gelegt. Kleidung und Schuhe mit Löchern wurden weggeschmissen, ebenso altes und verrostetes Spielzeug. Bernhard war erstaunlich effektiv und brauchte nur wenig Pausen. Anschließend fingen sie mit den Truhen an. Bernhard wischte die Deckel und Außenseiten, während Ludwig systematisch die Schlüssel ausprobierte und eine Truhe nach der anderen aufsperrte. In den Truhen war alte Bettwäsche, Kleidung mit Mottenlöchern in allen Größen und reichlich Emailgeschirr, welches scheinbar seit Jahren nicht mehr benötigt wurde. Sie räumten wie angewiesen alles aus und wischten die Truhen innen genauso sauber wie vorher die Deckel und Außenseiten. Das Ganze dauerte etwa 3 Stunden. Jetzt bleibt uns nur noch der große Wandschrank da vorne, sagte der erschöpfte Ludwig am späten Nachmittag. Dann sind wir mit Leerräumen fertig und können schon morgen mit dem Teeren der Balken beginnen. Bernhard war jetzt doch sehr müde und schien im Stehen einzuschlafen. Bernhard, nicht schlafen. Wir sind fertig für heute. Komm, wir gehen wieder runter, waschen uns und dann gibt's Abendessen. Er stupste seinem Freund sanft in die Rippen, was Bernhard ein Lächeln entlockte. Beide stützten sich aufeinander und gingen erschöpft die Treppe runter. Am nächsten Tag vereinbarten sie, dass Ludwig mit dem Ausräumen des Wandschranks anfangen sollte, während Bernhard Leiter, Eimer und Pinsel zum Teeren der Balken besorgte. Ludwig wischte den Wandschrank mit einem nassen Lappen gründlich ab. Den passenden Schlüssel zum Aufsperren hatte er schnell parat. Er öffnete die schweren Türen und sah in alphabetischer Reihenfolge beige Hängeordner aus Pappe aufgereiht. Er zog bei A den ersten Ordner raus. Auf dem Deckel stand in ordentlicher Handschrift der Name eines der Waisenkinder. Altendorf Elisabeth. Die Lisi, dachte Ludwig, die ist doch seit 4 Jahren gar nicht mehr im Heim. Er öffnete den Deckel und fand in einer ordentlichen Handschrift diverse Notizen. Geboren am 2.5.1910 in München. Vater und Mutter 1915 an der Schwindsucht verstorben. Es folgten Bemerkungen zur Schulleistung über das allgemeine Betragen des Mädchens. Ebenfalls beiliegend waren die Geburtsurkunde und der Taufschein. Aus der nächsten Reihe entnahm er willkürlich einen weiteren Ordner. Denkinger Walter, las er auf dem Deckel. Geboren am 4.5.1906. Der sagt mir jetzt gar nichts, sinnierte Ludwig. Erneut waren die Einträge und Dokumente ähnlich wie zuvor. Gleiches in dem nächsten Ordner, immer dieselbe ordentliche Handschrift. Das müssen Unterlagen der ehemaligen Heimleiterin sein. Die gleiche Schrift und Einträge zu Kindern, die zum Teil gar nicht mehr hier leben. Mal sehen, ob ich was über mich finden kann. Er verfolgte die Kennzeichnung, bis er den Buchstaben H fand. Dann mal los, dachte er. Haberer, Herrnlein, Hinze, Hochberger. Da, hier war er. Er zog vorsichtig den Ordner heraus. Hochberger Ludwig. Sein Herzschlag beschleunigte sich und er öffnete vorsichtig den Ordnerdeckel. Im Ordner waren seine Geburtsurkunde, sein Taufschein und ein Zettel mit wenigen Vermerken der Heimleiterin. Er las. Geboren am 23.04.1919 in München. Vater des Kindes, Hochberger Franz. Beruf unbekannt, gefallen an der Westfront am 1.09.1918. Eine Woche vor Kriegsende, dachte sich Ludwig. Er wischte sich eine Träne aus dem Auge, schniefte und las weiter. Mutter des Kindes, Hochberger Agathe, gestorben im Kindbettfieber am 29.04.1919. Anmerkung: Der Bruder der Schwester bringt am gleichen Tag den Säugling, ist mittellos, kann und will sich nicht um das Kind kümmern, scheint an der Trunksucht erkrankt zu sein. Kind ist gesund, Taufe steht aus, Pater Glück ist informiert. Ludwig setzte sich mit den Unterlagen auf den Boden und fing bitterlich zu weinen an. Ich hatte Eltern. Ich hatte einen Vater und eine Mutter mit meinem Namen. Warum hat man mir das nicht erzählt? Er wischte sich die Träne mit der Rückseite der rechten Hand aus dem Gesicht. Dann hörte er Bernhard mühsam die Treppe hochkommen. Schau mal, Ludwig, ich habe die Teereimer und Pinsel dabei. Jetzt brauchen wir nur noch die Leiter und dann kann es losgehen. Er sah Ludwig gekrümmt in der Ecke des großen Speichers sitzen. Ludwig, fragte er, was ist los mit dir? Ludwig erhob sich und ging auf Bernhard zu. Stell die Eimer ab, ich muss dir was zeigen. Bernhard stellte Eimer und Pinsel ab und folgte Ludwig zu dem Wandschrank. Siehst du das? Fragte Ludwig, ohne auf eine Antwort zu warten. Das sind Akten mit Daten und Fakten über Kinder des Waisenhauses. Angelegt von der ehemaligen Heimleiterin, vermutlich bis zu dem Zeitpunkt, an dem sie gestorben ist. Er hielt den Ordner mit seinem Namen hoch. Bernhard, das sind auch Informationen über uns. Und deswegen musstest du weinen? Fragte Bernhard. Ja, antwortete Ludwig mit belegter Stimme. Da steht, wie meine Eltern hießen und wie sie gestorben sind. Das hat mir vorher noch nie jemand gesagt. 13 Jahre habe ich darauf warten müssen. Er hielt kurz inne, bevor er fortfuhr. Wenn du willst, sehen wir nach, was es über dich gibt. Ich weiß nicht, antwortete Bernhard. Ist das gut? Aber Bernhard, du musst doch wissen, wer deine Eltern waren und warum du eine Waise bist. Wenn du meinst. Komm, sagte Ludwig, setz dich hin. Wenn du einverstanden bist, sehe ich nach. Bernhard nickte zögerlich und setzte sich auf eine der Truhen. Ludwig ging zum Schrank, suchte bei N und fand an zweiter Stelle Bernhards Ordner. Neumann Bernhard. Er öffnete den Ordner und fand wie bei allen anderen zunächst das erste Blatt mit den handschriftlichen Vermerken. So, Bernhard, sagte Ludwig, dann schauen wir mal, was es über dich herauszufinden gibt. Er las weiter. Geboren am 1.5.1919. Kind beim Eintreffen nicht mal abgenabelt. Vorname unbekannt, Name wohl Neumann, siehe beiliegendes Briefdokument. Vater des Kindes unbekannt, Mutter des Kindes Maria Neumann, siehe Dokument. Diese wohl im Rahmen der Geburt verstorben. Als Vorname wird dem Säugling der Name Bernhard gegeben. Der Säugling ist beim Eintreffen leblos, erholt sich jedoch nach gewisser Zeit und scheint sich ab dann normal zu entwickeln. Seltsames Kind. Taufe steht aus, Pater Glück ist informiert. Ludwig musste beim Lesen schmunzeln. Bernhard, du ein seltsames Kind? Sagte er mit einem Lächeln in Richtung seines Freundes. Er durchstöberte weiter die Akte. Du, da ist ein Brief mit dabei. Möchtest du, dass ich ihn dir vorlese? Ich weiß nicht, wenn du meinst, antwortete Bernhard. Aber Bernhard, überleg doch mal. Dann weißt du vielleicht, wer und was deine Eltern waren und woher du kommst. Pass auf, ich lese dir das jetzt vor. Und wenn du es nicht mehr hören willst, dann gibst du mir Bescheid. Einverstanden? Ohne eine Antwort abzuwarten, nahm Ludwig das Schriftstück und entfaltete es. Die Schrift erschien krakelig und selbst der 13-jährige Schüler Ludwig erkannte, dass er vor Rechtschreib- und Grammatikfehlern nur so wimmelte. Er begann laut vorzulesen. Stephanskirchen, 31.04.1919. Mein Name ist Neumann Maria. Geboren bin ich am 30.09.1901 in Rosenheim. Bin seit meinem 5. Lebensjahr Waisenkind. Lebe und arbeite bei den englischen Fräuleins in Stephanskirchen nahe Rosenheim. Ich wollte selbst immer gern englisches Fräulein werden, darf jetzt aber nicht mehr. Man hat gesagt, dass ich mein Zeug zusammenpacken muss und nach München fahren soll. Grund ist, dass ich in der Hoffnung bin. Ich schwör's beim Herrgott, der Jungfrau Maria und allen Heiligen, dass ich immer keusch gewesen bin. Kein Mann hat mich jeweils angefasst, geschweige denn unsittlich berührt. Ich geb mein Ehrenwort. Ich habe anfangs nur gemerkt, dass der Bauch dicker wird. Hab sonst nichts gespürt. Bin 17 Jahre alt und hab auch noch nie, wie die anderen Madeln, Monatsblutungen gehabt. Das ist doch nicht normal. Sie sagen alle, dass das Kind bald kommen wird, weil der Bauch schon so dick ist. Keiner glaubt mir aber meine Unschuld. Die Mutter Oberin schickt mich weg. Ich soll jetzt nach München und dort Dienstmagd werden, weil eine Jungfrauen dürfen in den Orden der Fräuleins und eine Jungfrau in der Hoffnung, die gibt es nicht, sagt sie. Die anderen Madeln haben oft unkeusche Verhältnisse gehabt, ich nie. Die Buben haben keinen Gefallen an mir und mich interessieren die Buben nicht, weil ich doch immer ein englisches Fräulein werden wollte. Und jetzt? Neben all dem Kummer geht's mir gar nicht gut. Ich habe seit 2 Tagen hohes Fieber und der Hals tut mir weh. Weiß jetzt nicht, ob das wegen dem Kind in meinem Bauch ist. Die anderen Madeln sagen, ich soll nicht so einen Schmarrn reden. Irgendetwas stimmt aber nicht. Fühl mich schwach und hab furchtbar Angst. Und wenn's doch die schlimme Grippe ist, an der so viele sterben? Naja, jetzt ist's halt so, wie es ist. Vielleicht hat der Herrgott was Besonderes mit mir vor. Ich glaub ganz fest an ihn und werd jeden Tag mein Rosenkreuz beten. Ich verspreche dem Herrgott, dass ich dem Kind eine gute Mutter sein werd, wenn's da ist und ich noch erleben darf. Und wenn mich der liebe Gott zu sich ruft, dann soll's so sein. Will bloß nicht als Sünderin sterben. Und das Kind, wenn's denn dann kommt, soll wissen, dass seine Mutter immer keusch und rechtschaffen war. Ich schwör's bei allem, was mir heilig ist. Daher diese Zeilen, weil's mir ja sonst niemand glaubt. Gezeichnet Maria Neumann. Nachdem er den Brief gelesen hatte, kamen Ludwig erneut die Tränen. Er war berührt und verwirrt. Viele Dinge konnte er sich nicht erklären. Bernhard, deine Mutter ist wahrscheinlich an der spanischen Grippe gestorben, nachdem sie dich zur Welt brachte. Er blickte weiterhin auf das Schreiben. Bernhard! Er drehte sich um und sah, dass sein Freund auf der Truhe sitzend schlief. Bernhard! Rief er laut. Erzähl mir jetzt nicht, dass du eingeschlafen bist. Bernhard wachte auf und rieb sich die Augen. Entschuldigung, Ludwig, bin so müde gewesen. Das darf doch nicht wahr sein. Ich lese aus einem Brief deiner Mutter, ein sehr eigenartiger Brief. Ich verstehe da auch nicht alles, was drin steht. Aber das muss dich doch interessieren. Ludwig schüttelte den Kopf. Tut mir leid, Ludwig, sagte Bernhard. Ludwig steckte den Brief wieder in den Hängeordner, stellte ihn in den Schrank und sperrte die Schranktür zu. Komm, lass uns unsere Arbeit weitermachen, sagte er, schüttelte erneut den Kopf, griff sich einen Eimer mit Teer und machte sich ans Werk.